Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Future Me. Mein Name ist Sheraz. Falls Sie uns noch nicht kennen, ist das die perfekte Folge, um einzusteigen, denn heute erzähle ich etwas über mich, über diesen Podcast, wie mein Werdegang bislang war, wie mein Leben im Allgemeinen war und vor allem, warum ich das tue, was ich heute tue oder was mich dazu bewegt hat, das zu tun. Ich glaube, dass so eine Folge irgendwie schon längst überfällig ist. Ich hatte mal eine Folge aufgenommen, ich glaube auch kurzzeitig hochgeladen, dann wieder runtergenommen, weil ich das Gefühl hatte, es bricht so ein bisschen die Dynamik des Podcasts, weil mein Podcast ja wirklich eher so ein bisschen wissenslastig ist oder doch so ein bisschen ja, Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht. Und ich hatte das Gefühl, dass dieses Persönliche das Ganze so ein bisschen unterbricht. Und dann habe ich mich dazu entschieden, diese Folge damals offline zu nehmen. Ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, dass ich euch so ein bisschen was über mich erzähle und vor allem, wie es dazu gekommen ist, dass ich heute das tue, was ich tue. Legen wir los. Also, mein Name ist Sheraz. Also eigentlich spricht man diesen Namen nicht mehr so aus, aber ich glaube, das habe ich in einer Folge erwähnt. Eigentlich spricht man den Namen Sheraz aus, also mit einem I und einem rollenden R. Und das war schon so mein erstes Dilemma in meinem Leben, weil ich mich ganz stark immer darüber identifiziert habe, dass eigentlich nie so wirklich jemand diesen Namen aussprechen konnte. Und das war immer sofort dieser Stempel, du bist nicht von hier. Du gehörst irgendwie nicht dazu, dein Name ist nicht so simpel wie eine Kira oder wie eine Jana oder sonstiges. Es war immer irgendwie schon von vornherein, wenn ich mich vorgestellt habe, ein Konflikt. Also habe ich mich irgendwann selber Sheraz genannt, weil ich gedacht habe, okay, so können die Menschen dann den Namen wenigstens aussprechen. Und ich fange mal vielleicht ganz von Anfang an. Ich bin geboren in Syrien noch und meine Eltern sind dann damals, als ich etwa 3 Jahre alt war, 3,5, 4 um den Dreh, ausgewandert. Wir sind dann nach Deutschland gekommen. Ich war noch super jung, ich hatte noch gar keine Berührungspunkte mit irgendwas und ich kann mich absurderweise an diese Zeit erinnern und ganz viele sagen zu mir, das ist eigentlich nicht wirklich möglich, dass man Erinnerungen hat von dem Alter, aber es ist so, ich kann mich an super viel erinnern, ich kann mich an die ersten Emotionen erinnern, ich kann mich daran erinnern, dass ich extrem viel geweint habe, aber es sind immer so Bruchstücke und ich habe so eine Theorie, ich glaube, dass wir uns an Situationen erinnern können, die sehr essentiell waren für unsere Entwicklung. Also ich glaube, dass wir uns häufig an Schlüsselmomente erinnern können, die sich wie so ein Brandmark irgendwie bei uns im Gehirn einnisten und da bleiben, weil das so Momente waren, wo wir einen Entwicklungssprung gemacht haben. Das ist so heute das, was ich davon mitnehme und warum ich glaube, dass bestimmte Erinnerungen bei mir nach wie vor noch da sind. Und unter anderem ist so eines der ersten Erinnerungen in Deutschland, dass ich auf, wir sind damals in einem Heim aufgewachsen, also als wir hergekommen sind, sind wir erstmal in eine Art Heim gekommen. Da waren ganz viele andere Flüchtlinge, das heißt von allen möglichen Ländern. Und natürlich konnte sich keiner so wirklich verständigen, aber wir haben irgendwie trotzdem super schnell Freunde gefunden, obwohl wir eigentlich alle die Sprache nicht konnten, weil ich konnte kein Deutsch, die anderen Kinder konnten kein Deutsch, die da waren, aber man hat trotzdem miteinander gespielt. Und ich habe am Anfang immer die ganze Zeit gedacht, dass wir irgendwann zurückgehen werden. Also es war immer das, was meine Eltern mir gesagt haben, wir bleiben hier nur kurz, wir machen hier quasi Urlaub, irgendwann gehen wir wieder zurück. Und irgendwann habe ich realisiert, Moment mal, wir gehen gar nicht zurück, weil irgendwann wurden meine Geschwister angemeldet in einer Schule, ich wurde in einen Kindergarten angemeldet und ich habe realisiert, dass das so nicht stimmen kann. Und ich weiß, dass ich am Anfang immer, also wir hatten so einen ganz langen Flur mit so einem roten Teppich und dann ging man in so einen Raum rein. In diesem Raum war dann eine Couch, so eine Ledercouch. Ich weiß gar nicht, ob es echtes Leder war, weil natürlich waren die ganzen Möbel und alles da drin gespendet. Und ich kann mich erinnern, wir hatten so ein Dachfenster und ich habe mich da immer hingelegt und also oben die Wolken beobachtet oder die Flugzeuge. Und ich habe immer diese Flugzeuge angeguckt und habe dann gedacht, ja, bald sitzen wir auch in einem Flugzeug, dann fliegen wir zurück, dann fliegen wir nach Hause, dann sehe ich meine Tante wieder, dann sehe ich meine Oma wieder. Und irgendwann kam der Moment, wo ich dann erfahren habe, dass wir nicht zurückgehen. Und ich weiß noch, dieser Moment, wo ich das erfahren habe, was für eine Wut ich gespürt habe. Ich weiß, ich war noch ein Kind, ne? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Wut Raum hat. Rückwirkend glaube ich, dass ich einfach, wenn ich jetzt zurückblicken würde, glaube ich nicht, dass ich in dem Moment das Gefühl hatte, dass es Raum für diese Wut gibt, weil ich musste mich damit abfinden. Es gab keine andere Option. Es war, wie es war. Und ich bin dann runter, eigentlich um die Kinder zu spielen. Ich habe aus meiner Wut heraus irgendeinem Mädchen, weiß ich noch, einen Ball ins Gesicht geschlagen oder gegen sie und sie hat geweint. Und ich habe mich so geschämt dafür, dass ich das getan habe. Aber das war das erste Mal, dass ich meine Emotionen nicht unter Kontrolle hatte oder realisiert habe, dass ich etwas getan habe, was nicht richtig war, aus einem Impuls heraus. Und davon gab es natürlich sämtliche Situationen, weil das ist natürlich ein einschnittendes Leben von einem Menschen, wenn du plötzlich dein gewohntes Umfeld verlässt, auch wenn vielleicht nicht alles perfekt war. Aber ich glaube, gerade Kinder in dem Alter, in dem ich damals war, brauchen einfach so einen festen Bestandteil in ihrem Leben. Und das war für mich natürlich einfach auch meine Heimat. Ich kannte nichts anderes. Und wenn ich mit meiner Mutter heute rede, sagt sie auch, du bist eigentlich quasi mit deiner Tante groß geworden. Du warst Tag und Nacht bei ihr. Und ich habe dich eigentlich kaum gesehen, weil du immer bei ihr sein wolltest. Und es macht für mich auch nachwirkend total Sinn, weil ich kann mich kaum an sie erinnern. Aber es macht für mich total Sinn, die Reaktion, weil ich eine sehr, sehr wichtige Bezugsperson wahrscheinlich in dieser Zeit verloren habe und das da erst realisiert habe. Und ich weiß, die erste Zeit war für mich super schwer, vor allem, weil ich mich nicht eingewöhnen wollte. Ich hatte so eine innere Haltung, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich gehöre dahin. Und das hat sich ganz lange bei mir mit mir rumgeschleppt. Also ich habe es ganz lange mit mir rumgeschleppt. Ich habe wirklich, ich kann mich auch an die erste Zeit im Kindergarten erinnern, dass ich totale Schwierigkeiten hatte, Anschluss zu finden, dass ich irgendwie auch so ein bisschen so eine innere Rebellion dagegen hatte, weil ich diesen Ort nicht anerkennen wollte als mein Wohnort. Und ich glaube, dass das auch in vielerlei Hinsicht dann ein Stück weit damit auswirkt, was wir ausstrahlen, ob wir offen anderen Menschen gegenüber sind, ob wir das annehmen, ob wir es uns erlauben, Teil einer Gruppe zu werden. Und ich habe mir das irgendwie ganz lange selber verwehrt. Ich weiß, dass es super einfach wäre für mich jetzt zu sagen, ja, aber ich kann ja nichts dafür, ich war ein Kind und ich bin das Opfer in der Geschichte, aber die Situation war, wie sie war und ich bin damit so umgegangen, wie ich damit umgegangen bin. Und ich kann das sowieso nicht ändern. Ich kann jetzt nur das reflektieren und versuchen, mich als erwachsene Person zu verstehen und dieses Kind in mir zu heilen. Und das war eines der Wunden, die ich mit mir rumgeschleppt habe, sehr, sehr lange, weil dieses Gefühl von in einen neuen Raum zu kommen oder in eine neue Gruppe zu bekommen und mich nicht zugehörig zu fühlen, es hat sich konstant bei mir wiederholt. Also absurderweise ist das etwas, und ihr kennt bestimmt diesen Satz von mir, doch die Folge, wo ich sage, das Universum flüstert, bevor es schreit, dass wenn wir Wunden nicht heilen, dass sie sich immer wieder wiederholen in unserem Leben. Und diese Situation, dass ich mich zum Beispiel schon im Kindergarten irgendwie nicht dazugehörig gefühlt habe, dass ich das Gefühl hatte, ich werde mal anders behandelt als andere Kinder, hat sich in der Grundschule wiederholt. Das hat sich dann später in der Oberstufe wiederholt. Das hat sich auch später sogar in meinem Abitur quasi indirekt gezeigt, aber vor allem dann auch im Studium wieder, dass ich auch da immer sofort irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich finde Anerkennung oder ich finde Anschluss. Es war oft so, dass ich im Kopf schon zu sehr dabei war, was könnten andere über mich denken, die werden mich sowieso nicht akzeptieren, ich bin sowieso anders als die, ich kann sowieso nicht so leben wie die. Und dieses Anderssein, dieses nicht dazugehörig zu sein, das hat sich auf so vielen Ebenen in meinem Leben gezeigt. Das fing schon damit an mit der Zukunftsplanung. Ich habe dann zum Beispiel Situationen gehabt, wo ich noch super jung war, ich weiß, ich war erst gerade mal 8 oder 9 und ich hatte irgendwie total den Wunsch oder ich hab Mode so geliebt, ich habe Mode geliebt als Kind und ich habe es auch geliebt zu zeichnen und ich habe immer mit 8 oder so habe ich von Coco Chanel gehört und das hat mich total inspiriert, dann habe ich als Kind schon angefangen, ich war auch eine totale Leseratte, ich glaube, das habe ich nie wirklich erwähnt, aber das war so mein Ruhepol, also die Bibliothek oder Bücher, das war mein Anker. Und es hat mich gerettet. Also es war der einzige Zufluchtsort, den ich hatte, wo ich das Gefühl hatte, ich kann in so eine Fantasiewelt fliehen. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber das, was Bücher mir gegeben haben, kann ich zu der Zeit gar nicht in Worte fassen. Deswegen habe ich auch wirklich all meine Pausen in der Grundschule, in der Bibliothek verbracht. War dann wirklich so wie, kennt ihr diese Filme, wo dann so ein Kind so ein totales einsamer Einsiedler ist und immer irgendwie sich zurückzieht und Tag und Nacht in der Bibliothek ist und irgendwie keinen Anschluss hat. Das war ich. Ich war wirklich so dieses Kind, was immer nur in der Bibliothek gehockt hat. Und ich habe vor allem so Geschichten über, also Fantasiegeschichten mochte ich total gerne, aber ich mochte auch total gerne so Märchen oder generell alles, was so ein bisschen irgendwie so eine indirekte Botschaft enthielt. Das habe ich total geliebt und ich habe deswegen selber super gerne gezeichnet und auch geschrieben, weil meine Fantasie natürlich total aktiv war in dieser Phase. Ich war mit meinen Gedanken ganz viel alleine und ich hatte auch komischerweise nie das Gefühl, dass das Alleinsein mir geschadet hat. Also das hatte ich zum Beispiel nie. Ich habe mich auch alleine immer eigentlich sehr vollkommen gefühlt. Und jedenfalls zurück zum Thema Bibliothek. Ich war dann Tag und Nacht in der Bibliothek und sag mal noch Bibliothekarin, also die Frau, die da gearbeitet hat in der Schule, weiß ich noch, die kannte mich so gut und sie wusste auch, dass ich halt ein Flüchtlingskind bin und dass wir halt auch nicht viel hatten. Und sie hat mir immer Bücher geschenkt. Also ganz oft, wenn zum Beispiel so Bücher aussortiert werden sollten, hat sie mir die mitgegeben. Und ich habe das so geliebt, ich habe mich immer richtig gefreut, wenn sie mir dann so immer gesagt hat nach der Pause, ich habe noch was für dich, du kannst später vorbeikommen. Dann hat sie mir Bücher mitgegeben und da gab es so eine Geschichtssammlung mit 50 Geschichten über das Leben und das habe ich rauf und runter gelesen. Irgendwann habe ich dieses Buch verloren, ich weiß gar nicht, wo es heute ist, aber ich habe es auf jeden Fall verloren. Aber Bücher waren mein Anker in dieser Zeit und ich habe ganz oft auch die Zeit vergessen. Ich bin auch ganz oft nach der Schule dann in die Bibliothek gegangen, habe da dann wirklich bis 18 Uhr noch gelesen und bin dann nach Hause. Und ich hatte so einen Zufluchtsort. Ich bin in so eine Fantasiewelt geflohen. Und jedenfalls habe ich mich irgendwann auch mit Mode beschäftigt oder bin auf ein Buch gestoßen über Coco Chanel, was gar nicht meiner Altersgruppe entsprechend war. Aber ihre Geschichte hat mich fasziniert, weil ich gedacht habe, wow, also sie war ein Waisenkind und hat das alles geschafft als Frau. Weil in meiner Welt, in dem, was ich zu dem Zeitpunkt kannte mit 8 Jahren, das hat jetzt nichts damit zu tun, weil meine Eltern gesagt haben, das ist so, sondern es ist vielmehr einfach, Kinder bauen ihre Ideologie oder ihre Glaubenssätze oder das, was sie vom Leben annehmen, immer darüber auf, über das, was sie sehen. Und ich habe immer gesehen, dass Frauen ganz klassisch heiraten, Kinder kriegen und dann sind sie einfach nur zu Hause. Und das, was ich halt oft gesehen habe auf der anderen Seite, weil natürlich als Mädchen war ich auch oft mit meiner Mama oder habe auch dann Gespräche mitbekommen von anderen Frauen. Ich habe ganz oft auch gesehen und gespürt, dass ganz viele dieser Frauen nicht glücklich sind, dass sie so viel auf sich nehmen. Und ich kann mich an so viele Gedanken von mir erinnern, wie ich oft da saß und mich gefragt habe, das kann doch nicht alles im Leben sein. Das kann doch nicht alles sein, dass ich Tag und Nacht dann nur putze und koche. Und meine Mutter hat sehr wenig Zeit mit uns aktiv verbracht. Also sie war einfach auch extrem beschäftigt. Sie hatte 6 Mädchen. Und das war zum Beispiel eine Wunde, die sehr, sehr tief in mir saß, weil ich immer das Gefühl hatte, ich bin eher eine Last. Also das war etwas, wo ich wirklich immer gedacht habe, es gab so einzelne Momente, wo sie dann zum Beispiel rausgegangen ist mit uns mal oder mal einen Schneemann gebaut hat oder sowas, weil sich dann mal die Zeit freigenommen hat. Aber sie hatte so ein stressiges Leben, also das, was diese Frau alles geschafft hat, das ist, ich weiß, dass sie das alles für uns getan hat und ich weiß, dass sie das alles aus Liebe getan hat. Aber trotzdem habe ich mir als Kind ganz oft in Situationen gewünscht, dass ich aktiv Zeit mit ihr verbracht hätte und dass das so das war, worum unser Leben sich gedreht hätte und nicht, dass der Haushalt und das Essen gekocht wird und so weiter. Klar sind das Dinge, die müssen erledigt werden, aber sie hatte eine riesengroße Last zu tragen und eine riesengroße Bürde zu tragen und das spürst du als Kind und du spürst auch irgendwo auch ihre, ja, auch ihre Ängste oder ihre Sorgen vielleicht, weil sie zum Beispiel auch nie vor uns geweint hat. Und das sind extrem persönliche Dinge, deswegen habe ich auch damals die Folge runtergenommen, über die ich einfach nicht gerne öffentlich spreche, weil ich so großen Respekt und so große Liebe für meine Mama empfinde und vor allem auch dafür, für das, was sie getan hat. Weil ich weiß, dass sie das alles für uns getan hat. Und alleine in einem fremden Land 6 Mädchen großzuziehen, das ist eine verdammt starke Leistung. Und ich habe so viel Respekt davor, dass ich mir ganz oft aber auch gar nicht erlaubt habe, traurig darüber zu sein. Und das war, glaube ich, somit das Dümmste, was ich machen konnte, weil ich diesem Gefühl keinen Raum gegeben habe. Weil ich dachte, ich bin eine schlechte Tochter, wenn ich das Gefühl zulasse, dass ich irgendwie traurig darüber bin, dass ich nie aktiv Zeit mit ihr verbracht habe, dass ich so wenig eigentlich von ihr als Kind sehen durfte, sondern immer nur die gestresste Version von ihr, dass sie ständig versucht hat, es allen recht zu machen, Essen zu kochen und all diese Dinge, das lag so schwer bei mir und auf meiner Seele, dass ich das nicht wollte für mich. Aber gleichzeitig war da auch etwas in mir, wo ich gedacht habe, es gibt aber keine andere Option. Und dann wird dir aber diese andere Option gezeigt von der anderen Welt, in der du jetzt bist. Also ich bin ja quasi hergekommen und die Werte, die ich kannte oder die Regeln, die ich kannte, haben sich ja grundlegend unterschieden von den Werten, die vielleicht meine Mitschüler hatten oder die anderen Mädchen in meiner Klasse. Und es waren immer 2 Welten, die aufeinander geprallt sind und ich hatte nie das Gefühl, dass ich in irgendeiner dieser Welten wirklich passe. Es war immer das Gefühl von, da passe ich eigentlich gar nicht hin, aber da passe ich genauso wenig hin. Es hat sich immer wieder durchgetragen. Das Einzige, was mir oft Halt gegeben hat, war wirklich meine Fantasie. Die Geschichten, die ich in meinem Kopf hatte, diese Fantasie, dass ich irgendwann mal Designerin werden könnte, dass ich eine eigene Brand haben könnte, dass all diese Dinge in meinem Kopf existierten, aber es war schön, dass es nur Träume waren. Ich hätte nie den Mut gehabt, wirklich loszugehen. Es waren immer nur Träume und ich glaube, dass auch das ein Stück weit dafür verantwortlich war, warum ich sofort angenommen habe, dass dann zum Beispiel eine Lehrerin oder jemand zu mir gesagt hat, aber das ist unrealistisch, das kannst du gar nicht machen. Ich habe sofort als meine Wahrheit angenommen, weil ich dachte, diese Menschen wissen doch mehr als ich. Und es gab dann zum Beispiel in der Grundschule, ich glaube, ich war in der 3. oder 4. Klasse damals, wie alt ist man da? 10 um den Dreh, gab es so eine Projektwoche und dann durfte jeder sich irgendwo einschreiben und dann gab es einen Modedesign-Kurs und ich habe mich so gefreut und habe mich da eingeschrieben und es gab oft so Situationen, wenn wir irgendwas zum Beispiel von zu Hause mitbringen sollten oder die Eltern irgendwas machen sollten, dass sowas einfach untergegangen ist zu Hause. Und dann standest du plötzlich da und hast als Einzige kein altes Kleidungsstück mit, weil das irgendwie untergegangen ist und ich mich da mit 10 nicht wirklich drum kümmern konnte oder nicht wusste, was ich jetzt mitnehmen darf. Und das waren so Situationen zum Beispiel, wo ich oft dann gespürt habe, dass einfach andere Kinder wahrscheinlich ein anderes Umfeld haben zu Hause oder vielleicht auch ein ruhigeres Umfeld, als wir das haben, weil damit verbunden mit der Flucht oder auch mit dem Alleinsein waren ganz viele andere Sorgen und Ängste. Also auch die Existenzängste, Geldsorgen, Sorgen um unser Leben oder wie es weitergeht, ob wir überhaupt einen deutschen Pass bekommen und so weiter. Das war alles präsent in meinem Leben. Das war konstant immer wieder da. Also dieses Überleben, das war Teil meiner Realität, konstant. Und es konnten Kleinigkeiten sein, wie eine Klassenfahrt oder ein Ausflug, wo ich dann immer erstmal dachte, oh Gott, hoffentlich kann ich mitgehen. Ich muss erst mit meinen Eltern reden. Hoffentlich bezahlt das Amt das und so weiter. Und das waren ja Gedanken, die machen sich ja vielleicht viele Kinder nicht, wenn sie jung sind, wenn sie mit diesen Sorgen nicht aufwachsen. Aber es war natürlich ein Stück weit auch für meine Blockaden beim Thema Geld verantwortlich. Keine Frage, es waren Herausforderungen im Leben, auf die ich sehr stolz bin, dass ich sie gemeistert habe. Aber um zurückzukommen auf dieses Thema, bei diesem Wettbewerb, ich schweife hier total ab. Tatsächlich ist das auch eine Folge, die mir sehr schwerfällt aufzunehmen, weil ich mich hier nicht auf mein Wissen beruhen kann, sondern ich gehe so ein Stück weit zurück in meine Erinnerungen. Da sind schon auch Situationen, die einfach emotional sind für mich. Und bei diesem Wettbewerb, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, hat mir dann die Lehrerin ein Kleid gegeben, was sie mitgebracht hatte, weil sie hatte verschiedene Kleidungsstücke mitgebracht. Falls jemand mit seinem Kleidungsstück von zu Hause nicht zurechtkam, die sollten wir abändern oder umändern. Und ich habe dann das Stück, Kleidungsstück ein Stück weit geändert und habe da rumgeschnibbelt und war experimentell. Ich sagte, okay, ich möchte das so machen, aber sie war immer so, ja, aber das sieht doch total blöd aus und ich möchte gar nicht, dass du es mit dem Kleid machst, mach doch etwas anderes. Und ich war so verunsichert dadurch, weil sie mir ständig gesagt hat, dass meine Ideen blöd sind und so weiter, dass ich dann irgendwann mich gar nichts mehr getraut habe, mit diesem Kleid zu machen. Also habe ich minimale Änderungen vorgenommen. Und dann war eine Modenschau am Ende dieser Woche geplant vor der ganzen Schule und auf die habe ich mich natürlich als Kind total gefreut, weil es ja auch etwas war, was einen total glücklich macht. Und das war das erste Mal, wo ich richtig geweint habe, also wirklich richtig geweint habe, wo mir etwas so weh tat, weil ich bin leider 2 Tage, 3 Tage vorher krank geworden und die ganze Zeit hat mich diese Lehrerin schon schikaniert in diesem Kurs als Einzige. Also ich war immer wieder, wurde ich vor allem bloßgestellt, ich wurde schikaniert und dann kam dieser Tag und dann hat sie mir gesagt, ich darf nicht mit auf die Bühne. Und ich habe gesagt, warum denn nicht? Ja, du bist krank. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch fit, ich bin doch hier. Und warum darf ich jetzt einzig nicht mit auf die Bühne? Und sie hat mir das wirklich verwehrt, dass ich da drauf gehe, weil ich gesagt habe, es ist doch aber nur 2 Minuten, wo ich mein Kleidungsstück präsentiere. Und dann hat sie zu mir gesagt, das war ja gar nicht dein Werk, das Kleidungsstück war ja schon fertig, du hast ja nur geändert. Wohlbemerkt, das war bei allen Kindern der Fall, weil mit 9 oder 10 kannst du noch keine Nähmaschine bedienen. Aber das hat für sie keine Rolle gespielt und ich habe das gespürt, ich habe das so deutlich gespürt, weil das auch eine Lehrerin war, die auch ganz oft in anderen Fächern, wo ich sie hatte, immer meine mündliche Leistung super schlecht bewertet hat, obwohl ich immer versucht habe mitzuarbeiten und ich war einfach so wütend, ich war so wütend auf das Leben, ich war so wütend über diese Ungerechtigkeit, ich habe so eine innere Wut zuletzt gespürt, als ich wirklich erfahren habe, dass wir in Deutschland bleiben und ich glaube, das hat auch ganz, ganz viel damit zu tun gehabt, dass ich danach gedacht habe, ich will das nicht mehr spüren, ich will nicht mehr diese Enttäuschung spüren, also suche ich mir etwas, was sich realistisch anfühlt für mich, wo ich nicht mehr so auf Ablehnung stoße. Und das ist natürlich so, solche Situationen gründen natürlich Glaubenssätze in uns, die eigentlich dafür verantwortlich sind, uns zu schützen. Das heißt, in erster Linie habe ich gar kein Unbehagen oder eine negative Neigung, dass ich darüber nachdenke, dass ich danach Glaubenssätze hatte, die vielleicht nicht förderlich für mein erwachsenes Ich waren. Aber als Kind haben sie mir vielleicht den sicheren Rahmen gegeben, dass ich durchs Leben gehen konnte, ohne Angst zu haben. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Learning auch für euch, wenn ihr vielleicht Situationen habt, die euch für euch extrem belastend waren oder extrem zu eurer Entwicklung beigetragen haben. Hasst die Situation nicht, hasst nicht das, was passiert ist oder lebt nicht in Ablehnung zu diesen Glaubenssätzen, sondern versucht zu verstehen, dass genau diese Glaubenssätze in irgendeiner Form für euren Prozess förderlich waren. Sie haben euch auch irgendwo geholfen, der Mensch zu werden, der ihr heute seid. Und ich bin dann irgendwann, als ich dann in der weiterführenden Schule und so weiter war, kam ich eigentlich recht gut durch, bis es dann darum ging, dass wir einen Job suchen sollten oder wo es dann darum ging, okay, machen wir eine Ausbildung, gehen wir machen wir das Abitur. Und da habe ich dann das erste Mal wieder den Wunsch gehabt, dass ich das Abitur mache noch und dass ich danach an die Kunsthochschule gehe. Ich hatte ja eine Kunsthochschule rausgesucht, ich bin da auch hingegangen und ich war total Feuer und Flamme und habe dann auch versucht, dann einen Kurs zu belegen fürs Nähen, damit ich das auch hinbekomme. Und dann wurde mir die ganze Zeit immer wieder gesagt von verschiedenen Lehrern, ich soll das doch lassen mit dem Abitur, weil als Mädchen mit Migrationshintergrund und als muslimische Frau bringt das doch sowieso nichts, weil ich wahrscheinlich sowieso irgendwann heiraten werde und Kinder bekommen werde. Und das war für mich so ein Realitätsschock, weil ich realisiert habe, eigentlich haben sie recht. Eigentlich haben sie recht mit dem, was du sagst, aber du willst die Realität nicht ins Auge blicken. Du weißt, dass das deine Realität sein wird. Du wirst sowieso heiraten müssen. Du kannst nicht alleine ausziehen, du kannst nicht alleine wegziehen, du kannst nicht alleine nach Paris oder sonst wo. Das geht als Frau nicht. Das sind Dinge, die funktionieren nicht als Frau. Und du musst als Frau irgendwie auch dafür Sorge tragen, dass alle anderen erstmal zufriedengestellt sind. Und ich glaube, da habe ich dann das erste Mal für mich entschieden, dass ich trotzdem einfach die Ausbildung machen werde. Ich bin dann, ich habe dann auch nur 3-4 Bewerbungen geschrieben für Kauffrau im Einzelhandel, habe dann auch eine Stelle bekommen und habe aber doch irgendwie am letzten Tag, weiß ich noch, es war der letzte Tag der Abgabefrist, habe ich mein Zeugnis und meine Unterlagen zum Gymnasium gebracht. Also das Gymnasium war dann eine andere Schule, das war in einer anderen Stadt, weil wir damals umgezogen sind. Und ich habe das dann reingeschmissen. Das war auch ein Gymnasium, was auch den Schwerpunkt hatte mit kreativen Arbeiten. Also ich glaube, Modezeichen und so weiter war da auch alles. Das konnte man da alles belegen. Und ich habe dann an dem Tag, habe ich das noch reingebracht. Das war der allerletzte Tag. Ich bin um 8 Uhr abends noch hingefahren, weiß ich noch, um das da einzuschmeißen. Der Boss hat mir gedacht, komm, wenn sie dich annehmen, nehmen sie dich an, wenn nicht, dann nicht. Und dann hatte ich an dem Abend, wo ich das Zeugnis reingeschmissen habe, habe ich den Anruf bekommen von der Frau, mit der ich das Bewerbungsgespräch zuletzt hatte, die mir gesagt hat, dass ich die Stelle bekomme, also bei der Ausbildung. Und es war eine ganz komische Situation. Ich weiß noch, ich stand draußen, ich war auch gerade erst 16. Und ich habe diesen Anruf bekommen und habe dann gedacht, okay, vielleicht ist das ein Zeichen. Du hast gerade das Zeugnis reingeworfen, vielleicht ist das total unnötig. Und auch egal, ob sie dich jetzt annehmen oder nicht, du weißt, dass du die Ausbildungsstelle hast. Das ist doch super. Ich habe dann die Stelle auch angenommen, hatte den Vertrag unterschrieben und dann kam erst die Zusage von dem Abitur, dass ich da angenommen wurde und auch im gleichen Jahr quasi das Abitur hätte machen können. War dann für mich aber Geschichte. Ich habe, wie gesagt, ja die Ausbildung gemacht, bin danach noch ins Studium gegangen. Und auch da hatte ich immer wieder Situationen, wo ich mir genau das anhören musste. Das bringt doch sowieso nicht zu studieren. Warum willst du noch studieren gehen? Bleib doch bei der und Sache. Und das war so ein Ding, was sich immer wieder wiederholt hat. Aber ich bin in ganz vielen Situationen, habe ich eine innere Haltung bei mir gespürt, die dagegen rebelliert hat, die gesagt hat, ihr könnt das doch gar nicht beurteilen. Und das ist das, worauf ich sehr, sehr stolz bin, wo ich sage, das hat mir wirklich im Leben ganz, ganz oft den richtigen Weg gezeigt, weil ja, ich bin noch in sehr vielen Situationen, habe ich mich für den sicheren Weg entschieden. Aber ich glaube, sofern wir uns für den sicheren Weg entscheiden, mit einem zeitlichen Rahmen, weil wir glauben, er bringt uns dann am Ende doch an unser Ziel, hat das einen ganz anderen Hintergrund, als wenn ich etwas mache aus Bequemlichkeit. Und das war so für mich etwas, wo ich mich ganz oft dran festgehalten habe, wo ich gesagt habe, ja, es ist nur noch ein Jahr, es ist noch 2 Jahre und danach kannst du das machen, was du wirklich möchtest. Und ja, es ist halt irgendwie sehr, sehr komisch zurückzugucken und jetzt vielleicht alle Puzzleteile zusammenlegen zu können. Weil ich glaube, wenn man in der Situation selbst ist, kann man das nicht. Also wenn man diese Dinge erlebt, versteht man noch nicht das große Ganze. Wenn man dann zurückguckt, macht das Ganze wirklich Sinn. Es ist wie ein Bild, was man zusammenlegen kann. Und ich habe dann, weiß ich noch, als ich fertig mit dem Studium war und dann das erste Mal im Job war, da war es, glaube ich, das erste Mal, dass ich das alles hinterfragt habe. Da habe ich wirklich gedacht, hast du das alles jetzt fast 10 Jahre deines Lebens geopfert. Seitdem du 16 bist, arbeitest du wie eine Verrückte. Seitdem du 16 bist, lernst du nebenbei, verdienst noch nebenbei Geld. Weil auch das Thema Geld war bei mir wirklich eine sehr, sehr tiefe Wunde. Ich habe zum Beispiel meinen ersten Job mit 12 oder 11 gemacht, Zeitung austragen. Und das Geld, was ich da verdient habe, wurde dann meinen Eltern gekürzt mit dem Amt. Das heißt, obwohl ich realisiert habe, ey, ich muss selber mein Leben in die Hand nehmen und ich werde jetzt selber dafür Sorge tragen, dass ich etwas Geld habe, dass ich quasi auch Dinge tun kann wie andere Kinder, hat das Amt gesagt, nö, das Geld streichen wir jetzt von den Eltern, weil du verdienst ja Geld. Das ist ganz witzig, das habe ich ein halbes Jahr gemacht, dann wurde nach einem halben Jahr das ganze Geld, was ich da verdient hatte, meinen Eltern gekürzt und das war eine doppelt blöde Situation, weil dann habe ich auch noch Ärger bekommen, warum ich das gemacht habe. Man hat mir gesagt, ich brauche das nicht machen. Das heißt, es war irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, das Leben bestraft dich, sobald du versuchst, etwas zu ändern. Und in ganz vielen Situationen hast du einfach das Gefühl, du bist in totaler Ohnmacht, was dein Leben betrifft. Also, dass du so eine Machtlosigkeit hast und dass da immer etwas im Außen ist, was dein Leben eigentlich steuert. Und das war so ein Gefühl, was ich gar nicht in Worte fassen konnte. Aber es hat bei mir genau dasselbe ausgelöst, wie die Situation, nach Deutschland zu kommen, wie die Situation, dass ich nicht auf die Bühne durfte, wie das andere Menschen mein Leben bestimmen. Und das hat etwas mit mir gemacht. Das war wie so eine innere Rebellion, die dadurch entfacht ist und auch irgendwie nie wirklich stillgelegt ist, weil ich immer in solchen Situationen dieses Gefühl wieder hatte. Und erst als ich dann mit meiner Tochter schwanger war, wo ich dann die Verantwortung hatte für sie oder besser gesagt realisiert habe, da ist ein Leben in mir, hat das Ganze Sinn ergeben. Und auch das war etwas, was ich nie wirklich so geplant hatte. Also ich bin hier raus aus dem Studium, hatte dann einen Job, war dann im nächsten Job und es ging so weiter. Und diese Jobs waren auch sehr, sehr herausfordernd für mich, weil ich zum Teil 50, 60 Stunden die Woche gearbeitet habe. Auch nicht am Wohnort. Das heißt, ich bin dann auch noch gependelt, immer eine Stunde Fahrt hin, eine Stunde Fahrt zurück. Und das war alles so belastend für mich. Ich war so erschöpft vom Leben. Und gleichzeitig damit traten noch extreme Konflikte in unserer Beziehung auf. Weil man muss dazu sagen, dieser ganze Prozess, den ich erlebt habe, dieses nie das Gefühl zu haben, dazuzugehören oder auch dieses Gefühl von, ich will als Frau nicht so enden, dass ich nur in der Küche stehe. Das hat bei mir wie so eine innere Rebellion entfacht, das habe ich ja schon gesagt. Und das ist ein Stück weit auch eine Wunde. Das ist, man handelt dann ganz, ganz stark aus so einer verwundeten Energie, weil diese verwundete Energie ist eigentlich prädestiniert dafür, dass wir etwas haben, was nicht geheilt ist und wir treffen Entscheidungen oder wir handeln daraus. Und das ist aber keine positive Energie. Das heißt, dadurch entstehen keine schönen Dinge, sondern ganz oft eher Konflikte, damit wir dazu in der Lage sind, diese Konflikte zu sehen und sie zu lösen. Das heißt, eigentlich weisen uns solche Situationen auf Dinge hin. Und ich war in diesem Modus total gefangen, dass ich so eine Independent Woman sein möchte und ich möchte von niemandem abhängig sein. Mir war auch klar, wenn ich irgendwann Kinder bekomme, dann werde ich auch mit, sobald die eins sind, auch wieder arbeiten gehen, weil das kommt für mich auf keinen Fall in Frage, dass ich von meinem Mann abhängig bin. Und mein Mann war jemand von Anfang an, wo wir uns kennengelernt haben. Er ist ein sehr fürsorglicher Mensch. Er ist ein Mensch, dem die Familie extrem wichtig ist. Und vor allem auch, er nimmt seine Verantwortung als Versorger oder so als Provider, würde ich jetzt heute sagen, extrem ernst. Das heißt, er ist sehr, sehr fürsorglich, sehr beschützend. Und diese Attribute mochte ich am Anfang. Aber desto mehr ich in dieses Mindset reinkam, von wegen, ich will gar nicht abhängig sein, desto mehr habe ich das abgestoßen. Das heißt, ich habe damit einen Konflikt gehabt oder habe es falsch aufgenommen, wenn dann zum Beispiel Dinge kamen wie, ich will nicht, dass du mit dem Zug fahren musst. Wenn du willst, fahre ich dich 3 Stunden, fahre dann wieder zurück am gleichen Tag. Aber ich möchte nicht, dass du es unbequem hast. Und ich habe solche Dinge total als negativ wahrgenommen. Für mich war das so, vertraust du mir nicht oder denkst du, ich schaffe das als Frau nicht alleine? Für mich war das immer ein konstantes, ich muss es allen beweisen. Das war etwas, was seit meiner Kindheit ganz, ganz tief in mir geschlummert hat, dass ich immer dachte, ich muss es allen beweisen oder ich muss beweisen, dass ich alles alleine schaffe, dass ich gut bin in dem, was ich tue. Und dieses ewige, das beweisen zu müssen, hat mich aber auch extrem ausgebrannt, weil auch wenn ich kaputt war, ich habe weitergemacht. Und beispielsweise hatte ich auch ich habe einen ganz, ganz wesentlichen Teil meines Lebens weggelassen. Es ist aber auch so der Teil, den ich wirklich verdränge. Verdränge ist eigentlich das falsche Wort, mit dem ich abgeschlossen habe und über den ich einfach auch nicht gerne spreche oder den ich nicht gerne so in einem Raum öffne. Das ist vor allem so die Zeit meiner Ausbildung und die Anfangszeit meines Studiums, da hatte ich auch eine starke Essstörung, weil ich einfach diese ganzen Extremen, die ich im Verlauf meiner Schulbahn kennengelernt habe, die wollte ich in meiner Ausbildung nicht. Ich bin in die Ausbildung gegangen mit dem Gedanken, ich werde diese Ausbildung mit 1,0 schaffen. Ich werde als Jahrgangsbeste dastehen und ich möchte ein komplett neues Kapitel meines Lebens haben. Ich wollte diese Frau sein, die alles im Griff hat, die sportlich aktiv ist, die perfekt ist aus meiner Sicht. Ich wollte perfekt sein, das ist eigentlich der richtige Ausdruck. Und diese Perfektion war aber total krankhaft. Also es ist wirklich keine gesunde Perfektion gewesen. Ich bin zum Teil 5 Uhr morgens 6-mal die Woche trainieren gegangen oder habe dann abends nochmal Sport gemacht, 2-3 Stunden und das waren wirklich extreme Sporteinheiten mit Gewichten und so weiter. Das heißt, ich habe dann wirklich manchmal 3 Stunden am Tag trainiert. Nebenbei meine Ausbildung gehabt, nebenbei dann aber auch noch versucht, irgendwie mein soziales Umfeld aufrechtzuerhalten und habe kaum gegessen und das habe ich irgendwann immer mehr runtergeschraubt, weil ich mich immer mehr gechallenged habe. Das heißt, ich habe mir selber Challenges gegeben, wo ich dann zum Beispiel, ich rede darüber nicht gern, weil ich niemanden animieren möchte, sagen wir es mal so, wo ich dann zum Beispiel am Anfang gesagt habe, okay, ich darf dann am Tag nur noch 600 Kalorien essen, irgendwann waren es nur noch 400 Kalorien, irgendwann waren es nur noch 200 Kalorien, solche Sachen. Und ich musste immer doppelt so viel verbrennen, wie ich gegessen habe. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 500 Kalorien am Tag gegessen habe, musste ich Minimum 1000 im Fitnessstudio verbrannt haben, damit ich schlafen konnte. Sonst konnte ich nicht einschlafen. Und das war so eine Zeit, wo ich konstant auch Herzrasen hatte. Und natürlich blieben diese körperlichen Veränderungen nicht unbemerkt. Ich hatte auch extreme Konflikte mit meinen Eltern, weil sie natürlich immer noch einfach in Sorge waren und nicht mehr wussten, wie sie mit mir umgehen sollen. Und ich hatte das Gefühl, dass mich keiner versteht. Ich habe mich auch immer mehr isoliert. Ich wollte mit keinem reden. Ich hatte das Gefühl, jeder will nur, dass ich wieder fett und hässlich bin. Jeder will nur, dass ich unglücklich bin in meinem Leben. Jeder will nur sehen, dass ich scheitere, dass ich es nicht schaffe. Aber ich beweise es allen, ich schaffe das. Ich sage ja, es war eine sehr, sehr kranke Zeit in meinem Leben. Und es war so, ich konnte das auch gar nicht steuern. Ich war so stolz darauf. Also es war für mich so mein Highlight des Tages, auf die Waage zu gehen und zu sehen, dass die Zahl niedriger wird. Das war so mein Lebensmittelpunkt. Und Gleichzeitig hat sich das aber auch aufgetragen auf mein berufliches Umfeld, dass ich da extrem erfolgreich sein musste. Ich habe konstant Überstunden gemacht, die natürlich auch nicht bezahlt wurden in der Ausbildung. Ich bin auch ganz oft eine Stunde oder zwei Stunden früher als die anderen gekommen. Ich war wie so eine Arbeitsmaschine. Also ich war wirklich in meiner männlichen Energie bis zum geht nicht mehr. Und das hat natürlich auch etwas mit mir gemacht, weil nach so einer Phase, wo man dann das alles hat und dann kommt wie so eine Art Wand, gegen die du fährst, weil es ist wie so ein wirklich, Burnout ist der richtige Ausdruck, weil es bremst dich einfach plötzlich aus. Es ist wie so ein wirklich, wie so eine gegen eine Wand zu fahren. Du bist danach gefühlt bewegungsunfähig. Ich bin in so eine tiefe Depression gerutscht. Ich bin, auch als ich mein Fachabitur danach geholt habe, nach der Ausbildung, ich bin ganz oft, ich glaube, ich hatte 60 Fehltage, was super hoch war. Ich hatte dann auch eine Art Konferenz, ob ich überhaupt meinen Abschluss schaffe, weil meine Fehlstunden zu hoch waren. Aber das war so eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren. Ich habe mich so gehasst, ich hatte so eine innere Ablehnung. Ich konnte meinen Körper nicht sehen, ich konnte mich nicht sehen, ich konnte meine Leistung nicht sehen. Ich war alles das, was ich nicht sein wollte. Weil das Jahr davor, wo ich die Ausbildung geschafft habe, hatte ich noch einen 1,0-Schnitt. Ich hatte meine perfekten Maße für mich. Ich wog damals etwa 15 Kilo weniger als jetzt. Und ich war für mich, zu der Zeit war ich perfekt. Ich war an dem Gipfel meiner Entwicklung. Ich hatte mein Glow-Up für mich. Und dann zu sehen, dass ich dann ein Jahr später quasi, wo ich mein Abitur geschafft habe, irgendwie nichts davon mehr war, sondern ich hatte mein Essen nicht mehr unter Kontrolle, ich hatte mich nicht mehr unter Kontrolle, ich hatte so tiefe Wunden, ich konnte auch nicht mit irgendjemandem darüber reden. Ich habe mich extrem isoliert und einsam gefühlt. Ich bin in so eine Depression gerutscht. Und das ist so ein Kapitel meines Lebens, was super dunkel ist, worauf ich nicht gerne zurückblicke, weil ich diese Energie bis heute noch wahrnehme. Ich habe diese Wunden geheilt. Ich verstehe, warum ich dahin gekommen bin. Und das war zum Teil einfach auch, dass ich so sehr auf der Suche nach Anerkennung und Liebe war, dass ich gedacht habe, dass ich das darüber finde. Dass nur, wenn ich gut genug bin, wenn ich perfekt bin, dass ich nur dann geliebt werden kann. Und ich glaube, dass das notwendig für meine Entwicklung war. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Schritt für mich war. Es ist etwas, worauf ich super stolz bin, dass ich da rausgekommen bin. Das ist jeder, der das durchgemacht hat, eine Depression oder eine Magersucht oder Bulimie oder sonstiges, der weiß, was das mit einem macht. Der weiß, dass das nicht einfach ein Gemütszustand ist, sondern es kontrolliert dein Leben, es kontrolliert dich. Und das ist gerade das Kapitel ist eins, worauf ich super stolz bin, weil ich sage, ich bin da, ich habe das alles erlebt und trotzdem bin ich daraus stärker hervorgegangen und bin vielleicht 100-mal hingefallen, aber ich bin 101-mal aufgestanden. Und das ist das, was für mich wichtig ist am Ende des Tages. Und ich weiß auch, dass es für meine Eltern wahrscheinlich eine super schwierige Zeit war, weil sie auch nicht an mich rankommen konnten, weil sie einfach nur zugesehen haben, wie ich immer dünner werde und sich auch Sorgen gemacht haben. Und die Zeit danach war für mich total verschwommen, weil ich einfach nur versucht habe zu überleben. Ich war wieder in diesem Überlebensmodus. Ich hatte wieder das Gefühl, dass ich nichts auf die Reihe kriege. Ich hatte das Gefühl, ich habe alle Entscheidungen falsch getroffen. Ich habe es bereut, dass ich ins Studium gegangen bin. Ich habe gedacht, hättest du bloß auf alle gehört, hättest du einfach den Job beibehalten. Und eigentlich solltest du übernommen werden, aber du hast dich dagegen entschieden. Ich habe mir ganz, ganz viel Vorwürfe gemacht für meine Entscheidung. Das heißt, ich war ganz, ganz tief in diesem Reue drin. Und solange man Reue spürt oder in irgendeiner Form einer Version nachjagt, die gar nicht Existenz ist, einem Leben nachjagt, was gar nicht präsent ist, kannst du gar nicht in der Gegenwart glücklich sein. Und das war dann so ein Gefühl, was dann auch wieder ein Kapitel meines Lebens bestimmt hast, das Gefühl von, wäre es so und so gekommen, dann wäre alles besser. Das heißt, ich hatte ganz viel von diesem Thema in mir, wenn ich nur zurückgehen könnte in der Zeit, dann wäre jetzt in der Gegenwart alles besser. Aber so ist das nicht in der Realität. Und irgendwann, als ich dann mein Praxissemester gemacht habe, bin ich mit meinem Mann zusammengekommen und da habe ich das erste Mal wirklich ganz, ganz viel von diesen Dingen auch gespürt, die Auswirkungen davon, die Auswirkungen von meinen Glaubenssätzen, Bindungsängste, gleichzeitig aber auch Verlustängste, also ganz, 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 ganz merkwürdige Situationen. Da habe ich erst gemerkt, wie verkorkst ich eigentlich bin, wenn man das so sagen darf. Aber ich habe ganz viel von meinen Wunden da erst wahrgenommen. Und ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Schritt, warum ich mich dann irgendwann mit dem Thema weibliche, männliche Energie beschäftigt habe, weil ich das auf der einen Ebene total faszinierend fand, was in mir alles los war dadurch, wie viel bei mir losgelöst wurde. Gleichzeitig aber auch irgendwie diese Entwicklung zu sehen von, am Anfang konnte ich mich gar nicht wirklich binden und dann hatte ich aber gleichzeitig auch Verlustängste. Da habe ich erst realisiert, dass es ganz viel mit mir zu tun hatte, mit dem, was ich erlebt habe, mit dem, wer ich bin und dass uns das als Menschen ausmacht, weil wir diese Dinge aus der Kindheit, aus unserer Jugend alles mitschleppen. Und unser Verstand kann gar nicht wirklich unterscheiden, was ist denn jetzt anders, weil wir haben unsere Welt, unsere Regeln, die wir im Kopf haben, auf der Grundlage aufgebaut, was wir irgendwann mal wahrgenommen haben. Ich habe dann, weiß ich noch, als ich dann Als wir entschieden haben, also nachdem wir verlobt waren quasi, beziehungsweise das heißt entschieden haben, nachdem ich mein Okay gegeben habe und gesagt habe, ja, dass ich bereit bin für den nächsten Schritt, weiß ich noch, dass damit super viele weitere Herausforderungen auf uns zukamen. Und eine wesentliche Herausforderung war aber auch meine Haltung gegenüber des Themas, die klassischen Rollenbilder. Es war nicht so, dass mein Partner ein total klassisches Rollenbild wollte. Der war absolut nicht so und das hat mir aber auch sehr gefallen. Aber es gab durchaus Situationen, wo ich dachte, nee, ich will mich aber schon an den Kosten beteiligen, weil das ist ja dann nicht fair, dann respektiert er mich nicht. Und was ist, wenn er dann mir das Gefühl gibt, dass ich sein Eigentum bin oder ähnliches. Also ich hatte ganz, ganz wirre Glaubenssätze, die ich eigentlich selber nie so erlebt habe. Aber absurderweise habe ich diese Ängste mitgenommen in die Ehe. Das heißt, obwohl er da war und mir das Gefühl gegeben hat von, ich möchte für dich sorgen und ich möchte, dass du den Raum hast, den wir Kinder haben, dass du zu Hause bleiben kannst, habe ich mich dagegen total gesträubt, weil ich immer noch in dieser Haltung drin war, das macht mich ja bald schwach. Ich bin der schwache Part in der Beziehung dann, wenn ich das mache. Ich bin abhängig von ihm. Und als ich dann schwanger geworden bin, sehr überraschend, weiß ich noch, meine erste Reaktion, das ist auch etwas, was ich, glaube ich, nie so öffentlich gesagt habe, war einfach, ich habe geweint. Ich habe nur geweint, weil ich mir gedacht habe, warum? Warum jetzt, wo ich gerade einen Job mache, wo ich gut verdiene, wo ich mir etwas aufbaue, wo ich die Frau werden kann, die ich sein wollte, diese starke, unabhängige Frau, diese starke Frau, die dann irgendwie in der Führungsposition ist. Und ich habe einfach nur geweint. Ich habe nicht verstanden, warum das jetzt passieren muss. Und ich habe, ich hatte ja durch diese ganze Essstörung, so hatte ich einen sehr, sehr verschobenen Zyklus. Das heißt, ich habe gar nicht realisiert, dass ich bereits seit 3 Monaten schwanger war, als ich das erfahren habe. Ich hatte aber auch kaum Bauch. Also man muss dazu wirklich sagen, bei mir war es wirklich so, ich glaube, bis zum 5. Monat hat man gar nichts gesehen. Erst so ab dem 6. Monat hatte ich ganz, ganz minimales Bäuchlein. Auch zu dem Zeitpunkt war meine Essstörung noch nicht komplett weg. Also es war immer noch so ein On- und Off-Ding. Ich hatte dann auch ganz oft diese, ich glaube, Binge-Eating, wie nennt man das auf Englisch? Also diese Essattacken hatte ich dann auch in der Zeit noch manchmal gehabt. Und mit der Schwangerschaft war aber ein wesentlicher Teil in mir, der diese Verantwortung gespürt hat, der dann dem dann bewusst geworden ist, ich muss mich jetzt aber ganz, ganz vielen von meinen inneren Dämonen und ganz, ganz viel von dem, was in mir ist, stellen. Und da kam dann das erste Mal erst bei mir so ein, das war wie so ein Dominoeffekt, das war wie, als ob so eine Lawine losgetreten wird in mir, die ich gar nicht mehr aufhalten konnte, weil ich da dann das erste Mal begonnen habe, auch zu meditieren. Ich habe da noch das letzte Mal eine Panikattacke gehabt, irgendwann weiß ich noch. Und habe dann angefangen, aber auch mich mit Meditation auseinander zu beschäftigen, mit innerer Arbeit und mit diesem Thema, weil ich mich für das Hypnobirthing interessiert habe. Also Hypnobirthing war das Erste, was dann dazu geführt hat, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze. Und während ich dann so mich damit auseinandergesetzt habe und auch angefangen habe zu meditieren, das passt mir super schwer viel am Anfang, weil ich weiß, ich konnte das nicht. Ich konnte diese Gedanken in meinem Kopf konnte ich nicht abstellen. Ich war auch so ein Mensch, ich musste immer die Kontrolle behalten. Das war unmöglich für mich, das war nicht möglich, dass ich mal abschalte im Kopf. Und als ich dann das erste Mal da lag und meditiert habe, kam ganz, ganz viel von dem Alten hoch. Und da habe ich mich dann auch mit diesem Thema das innere Kind beschäftigt, weil ich realisiert habe, dass ganz viel aus meiner Kindheit kommt. Und es war wirklich wie so ein Effekt, der nach und nach jeden Stein zum Fallen gebracht hat. Und wo ich dann, als meine Tochter dann da war, gemerkt habe, ich bin jetzt erst richtig bei mir angekommen. Ich sage deswegen auch ganz, ganz oft, dass mit der Geburt von ihr auch ein Stück weit ich selber wiedergeboren wurde und dass ich glaube, dass die Tatsache, dass sie zu einem Zeitpunkt kam, der für mich rational gesehen der ungünstigste der Welt war, aber auf der Ebene der Intuition und auf der Ebene von meinem Urvertrauen weiß ich, das war der beste Zeitpunkt und ich weiß, sie hat irgendwo eine Mission mit sich gebracht und ich weiß, dass der Grund, warum meine Seele ihre Seele angezogen hat, der ist, dass sie genau die Seele war, die ich gebraucht habe zu dem Zeitpunkt und deswegen ist auch die Liebe zu ihr oder auch, ich glaube, es ist sowieso bei jeder Mutter so, man liebt seine Kinder unendlich, aber ich habe das nicht erwartet, das war nicht das, was ich erwartet habe, weil ich, wie gesagt, kein Mensch bin, der in irgendeiner Form eigentlich Emotionen oder Gefühle ausdrücken konnte. Ich vermute auch, es hat ganz stark bei mir einfach auch damit zu tun, was heißt ich vermute, ich weiß, dass es auch damit zu tun hat, dass es bei uns in der Familie einfach nicht so war. Es war nicht so, dass ich jetzt regelmäßig in den Arm genommen wurde oder das Gefühl hatte, es ist total normal, dass man zu jemandem geht und einfach die Person umarmt oder sagt, ich liebe dich oder dass man Das war nicht da. Es war ganz, ganz viel von dem, was da war, war ein Kampf. Ganz, ganz viel von dem, was da war, war einfach nur zu überleben und zu funktionieren und auch immer wieder die Angst vor Ablehnung zu haben von meinen Eltern oder generell, weil ich das Gefühl hatte, ich muss mich in irgendeiner Form zusammenreißen, damit es nicht eskaliert, damit es keinen Stress gibt, weil es ist sowieso schon alles super schwierig bei uns. Und diese Angst davor hat bei mir aber auch irgendwie dazu geführt, dass ich nie, glaube ich, Menschen wirklich aufrichtig sagen konnte, dass ich sie liebe oder dass es etwas war, was für mich total normal war, Gefühle zuzulassen richtig. Und bei ihr ging das dann nicht mehr. Als sie dann war, konnte ich mich dagegen nicht wehren. Ich habe mich die Schwangerschaft, weiß ich noch, die ersten 3-4 Monate wirklich, 3 Monate davon habe ich ja gar nicht wahrgenommen, aber den 4. Monat vor allem, 4., 5. Monat um den Dreh, habe ich mich dagegen gewehrt, sie anzunehmen. Also mich so zu verhalten, als ob ich schwanger bin. Ich habe das Thema verdrängt. Ich habe auch nichts gekauft. Ich habe auch mich nicht so verhalten, als ob ich schwanger bin. Ich habe über die Schwangerschaft nicht gesprochen, obwohl ich mich konstant übergeben musste. Aber ich habe dieses Thema so gut es geht verdrängt, bis es dann nicht mehr ging. Und erst als sie da war, habe ich gespürt, dass das ein Teil von mir immer dieses Gefühl wahrnehmen wollte, aber ich das nicht erlaubt habe. Ich habe diesem Gefühl nicht Raum gegeben. Und sie war das, der erste Mensch oder das erste Mal etwas, was in mein Leben gekommen ist, wo ich diese Kontrolle gar nicht mehr behalten konnte. Sie hat natürlich in ganz vielen Punkten, ein Baby ist nun mal so, sie hat dann entschieden, sie will jetzt nachts wach sein oder sie hat entschieden, sie will jetzt nachts nochmal 3-mal Milch trinken. Das heißt, ich musste in dieser Phase so viel von meiner Kontrolle abgeben und es hat mich am Anfang verrückt gemacht, es hat mich wahnsinnig gemacht. Jede Neumama weiß das, also was Schlafmangel mit einem macht, ist unerträglich. Aber es war das erste Mal, dass ich irgendwie in meinem Leben eigentlich einfach nur ich selbst war. Ich war, das erste Jahr mit ihr war für mich wirklich eines der schönsten Jahre meines Lebens, weil ich war einfach nur Mama, ich musste nicht funktionieren, ich musste nicht jeden Tag arbeiten oder sonstiges. Ich habe mir wirklich erlaubt, einfach nur Mutter zu sein. Ich habe mir nur erlaubt, sie zu lieben, für sie da zu sein und jeden dieser Momente voll und ganz auszukosten, weil ich sie eigentlich ja mit eins in die Kita geben wollte. Und dann kam dieser Tag und das ist auch eine Sache, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich da einen Partner hatte, der so unterstützend war, der von vornherein gesagt hat, das kommt für mich nicht in Frage, dass du arbeitest, ich will, dass du den Kopf frei hast, dass du für die Kleine da sein kannst. Und auch wenn ich nichts gekocht hatte, war das nie ein Thema. Und das war, glaube ich, deswegen auch wirklich sehr, sehr bereichernd für mich oder für meine Entwicklung, weil ich mich in dieser Zeit so viel mit mir selbst beschäftigen konnte. Ich hatte da auch das erste Mal diese Idee zu The Hair Bliss, aber meine Zweifel waren noch zu groß. Und ich habe dann entschieden, dass ich mit eins, wenn sie eins ist, gerne wieder langsam arbeiten möchte. Und ich habe dann ganz viele Weiterbildungen in Anspruch genommen, damit ich ein Kosmetikstudio aufmachen konnte, was ich dann auch getan habe. Und dann war ich mit eins, also wo sie eins war in der Kita und habe gemerkt, oh mein Gott, ich kann sie nicht hier lassen. Es hat mein Herz zerrissen. Es ging einfach nicht. Und ich habe das aber nicht zugelassen. Ich habe trotzdem mir gesagt, nein, du musst aber, du bist es dir schuldig, du wolltest nicht eine von diesen Frauen werden. Mom-Judging, ne? Also, by the way, das ist jetzt nicht das, was ich heute denke. Ich möchte hier einfach nur völlig unverschönigt meine Gedanken widerspiegelt, weil das ist menschlich. Jeder von uns hat Gedanken, die nicht perfekt sind. Ich wollte nicht so sein und ich habe mich irgendwie dagegen gewehrt und dann habe ich aber einfach ab einem bestimmten Punkt gemerkt, nein. Dann habe ich die Bremse gezogen und gesagt, nein, ich werde sie nicht anmelden. Ich habe sie dann abgemeldet. Das war dann, glaube ich, nach einer Woche der Eingewöhnung habe ich das gelassen. Es war so erleichternd, weil mein Mann die ganze Zeit schon gesagt hat, bist du dir sicher, willst du nicht noch ein bisschen zu Hause lassen? Vielleicht braucht sie das noch, vielleicht brauchst du das noch. Und ich habe das aber immer so als Angriff wahrgenommen, weil ich so sehr in dieser Energie war von, ich muss doch nützlich sein, ich kann doch nicht nur zu Hause hocken mit einem Kind und nichts mit dem Leben anfangen, das bin ich nicht. Und heute denke ich, mein Gott, hättest du gechillt, war doch eine schöne Zeit, da hast du noch 3 Jahre zu Hause geblieben. Es ist sowas Schönes, es kann für die ein oder andere vielleicht nicht erfüllend sein, aber ich glaube, man kann Erfüllung auf ganz vielen Ebenen finden. Und das ist okay, wenn eine Mama sich dazu entscheidet, 5 Jahre zu Hause zu bleiben und von mir aus den Rest ihres Lebens, weil ich das zu 100% nachvollziehen kann. Aber es ist auch okay, wenn eine Mutter sagt, mit eins gebe ich mein Kind in die Kita, weil es sich für sie und auch für das Kind richtig anfühlt. Mein Kind war einfach damals nicht so weit. Sie hat mich so sehr noch gebraucht und sie hat so sehr die Nähe gebraucht und ich konnte sie auch, bis sie 2 war, nirgendwo anders schlafen lassen, weil sie so sehr geklammert hat. Und es war auf jeden Fall eine Challenge und letzten Endes glaube ich, dass es gut war, wie es gekommen ist, weil ich dadurch irgendwie meinen Verstand geöffnet habe dafür, was kann ich denn noch machen an Einnahmequellen, die nichts damit zu tun haben, dass ich das Haus verlassen muss. Also da habe ich mich das erste Mal auch ganz viel mit Passiveinkommen beschäftigt, mit solchen Dingen. Und ich weiß, bei mir fing diese Entwicklung etwas eher an als bei meinem Partner. Er war damals in einer ganz anderen Branche tätig, als wir jetzt heute natürlich zusammen sind. Wir machen jetzt zusammen E-Commerce, aber damals war das noch nicht so. Damals waren wir noch keine Geschäftspartner, noch neben unserer Ehe. Und ich weiß, dass das so eine Phase war, wo ich dann auch wirklich gedacht habe, boah, wow, was es alles für Dinge gibt. Und da habe ich mich auch intensiv mit Money Mindset beschäftigt, mit dem Thema Hustlen und so weiter. Und ich bin dann so ein bisschen ins Network Marketing gegangen, aber mir war die Energie im Network Marketing persönlich zu maskulin, würde ich jetzt rückwirkend sagen. Also damals konnte ich das gar nicht begreifen, was mich daran gestört hat. Zumindest das Network, in dem ich war. Heute weiß ich, dass es wirklich diese Energie war, die da existiert hat, dieses jeden Tag besser werden, jeden Tag noch ein Stückchen besser und noch mehr durchziehen, noch mehr Gas geben. Und das ist wirklich, das sind Dinge, die sind am Anfang wichtig für euch, wenn ihr vor allem euch selbstständig machen wollt. Das will ich gar nicht verneinen, aber für mich hat sich das nicht mit dem stimmig angefühlt, was ich eigentlich gesucht habe. Und jetzt weiß ich, dass ich eigentlich in dieser Zeit etwas gesucht habe, was mir Ruhe gibt. Und es hat mir nicht Ruhe gegeben, es hat mir wieder den gleichen Stress gegeben, den ich sowieso schon hatte. Ich habe dann, ich glaube, nach einem Jahr Network Marketing das Ganze auch beendet. Ich glaube, die Folge wird super lang. Also eigentlich muss ich hier gleich Schluss machen. Und hatte dann noch das Kosmetikstudio, wo ich natürlich auch wirklich viel reingesteckt habe. Weil jeder, der mal in dieser Branche geschnuppert hat, der weiß, wie teuer sowas ist. Allein die Geräte, allein die Schulungen und so weiter. Und ich habe dann nach einem Jahr in dieser Zeit einfach entschieden, ich werde das Studio schließen. Das war kurz nachdem The Hairbliss gelauncht wurde. Und ich kann wirklich nicht sagen, was mich dazu bewegt hat oder woher ich den Mut hatte, weil die Einnahmen waren bei weitem nicht so, dass sie uns hätten tragen können. Aber ich glaube, hätte ich einen Partner, der von mir erwartet hätte, dass ich in irgendeiner Form die Familie versorgen muss, hätte ich mich das nicht getraut, weil das Verantwortungsgefühl zu groß geworden wäre. Dadurch, dass ich wusste, dass ich quasi ihn im Rücken habe als starke Stütze, dass ich wusste, er ist da und ich kann mich auf ihn zu 100% verlassen. Ich muss mir keine Sorgen machen, dass wenn jetzt vielleicht einen Monat kein Geld reinkommt, dass wir deswegen verhungern. Hatte ich irgendwie diese Freiheit, dieser Vision Raum zu geben. Und da habe ich das erste Mal das wirklich verstanden oder gefühlt, was es bedeutet, dieses Konzept der weiblichen und männlichen Energie. Ich habe mich davor schon sehr viel damit beschäftigt, also das ist schon jetzt 4 Jahre her. Ja, 4 Jahre ist das Ganze her. Aber um euch so einen Raum dafür zu geben, damals war das Thema noch nicht so wie heute. Es wurde auch nicht so ausgeschlachtet wie heute mit dem Thema Beziehungen und mach das nicht, wenn du deinen Mann in die männliche Energie bringen willst. Und mach das auf keinen Fall, wenn du einen männlichen Mann anziehen willst. Von so einem Schwachsinn rede ich gar nicht, weil ich habe da wirklich so eine richtig riesengroße Abneigung dagegen, gegen diese Art von Content. Aber zu dieser Zeit war das Thema wirklich aus der spirituellen Ebene, weil das Thema kommt aus den hermetischen Lehren. Das heißt, es ist eines der universellen Gesetze. Und damals war das Thema, was ich gelesen habe oder was ich darüber erfahren habe, war wirklich sehr, schon fast poetisch, würde ich sagen. Ich habe es wirklich geliebt, mich damit auseinanderzusetzen, weil es mir ein Gefühl für mich gegeben hat, ein Gefühl für, jetzt verstehe ich diese zwei Anteile in mir, jetzt verstehe ich diese beiden Seiten, die ich selber in mir habe, weil wir haben beide Anteile in uns, Yin und Yang. Das ist einfach klar, dass wir beides haben. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was es bedeutet, das auch in einer Beziehung zu spüren und was es wirklich bedeutet, dass du diesen sicheren Rahmen hast, die männliche Energie, die der weiblichen Energie den Raum gibt, sich auszudehnen oder sich fallen zu lassen oder die Vision, der Vision Raum zu geben. Und ich glaube, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre das, was ich heute habe, nicht da. Und deswegen hatte ich auch so eine Ablehnung dagegen, dass dann Menschen ganz oft gesagt haben, ja, aber das ist ja dein Unternehmen und so weiter. Nein, weil hätte ich diesen Menschen nicht an meiner Seite gehabt, hätten wir beide uns nicht, wären wir nicht die Menschen, die wir heute sind. Und ich sage das nicht in einer Art und Weise, dass ich glaube, dass jeder Mensch einen Lebenspartner bis an sein Lebensende haben muss. Es gibt ja auch Menschen, die haben verschiedene Phasen der Beziehungen mit verschiedenen Menschen, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass man dankbar sein darf für diese Menschen, die in bestimmten Situationen da sind, weil sie uns die Möglichkeit geben, genau in diesen Wachstum zu kommen, den wir benötigen. Und natürlich, am Anfang war das für mich nicht greifbar. Ich bin auch ganz stark immer noch in meine maskuline Energie gegangen, weil ich auch ganz viel aus einer Wunde heraus agiert habe. Und das war vor allem die letzten 4 Jahre waren für unsere Ehe eine riesengroße Herausforderung, eine riesengroße. Wieso? Weil wir auf so vielen Ebenen gewachsen sind, weil mit dem Wachstum des Unternehmens, mit dem Wachstum, finanziellen Wachstum auch vor allem, mit dem, dass bestimmte Sorgen nicht mehr da waren, kamen natürlich ganz viele realistische Dinge ans Licht, wo uns dann klar war, Moment mal, diese Dinge, die wir die ganze Zeit hatten, wovon wir gedacht haben, sie sind im Außen, die Probleme, die sind gar nicht im Außen, die sind in unserem Inneren. Das ist vielleicht deine Kindheit oder auch meine Kindheit. Das sind vielleicht Sorgen, die ich bis heute noch mit mir trage oder vielleicht Dinge, die ganz am Anfang unserer Beziehung da waren. Und ja, man hat immer die Wahl, weil es bedeutet nicht, dass das Leben leichter wird, nur weil du loslässt. Es bedeutet nicht nur, weil du sagst, ich werde jetzt aber die Beziehung verlassen, dass die nächste einfacher wird. Das meine ich auch gar nicht, wenn ich über das Loslassen zum Beispiel spreche, weil beim Loslassen geht es auch ganz, ganz viel darum, dass wir die Emotionen, die damit verbunden sind, loslassen oder auch die Situationen, die damit verbunden sind. Nicht nur einfach einen Menschen, ohne die innere Arbeit dazu zu machen. Und irgendwann gab es natürlich den Moment, wo wir auch darüber gesprochen haben, lohnt es sich, diesen Weg weiterzugehen oder schaden wir uns eigentlich nur noch damit? Aber dann war uns klar, auch wenn wir uns jetzt lösen sollten voneinander, dann bedeutet das schlussendlich für uns, dass wir die gleichen Konflikte wahrscheinlich in einer anderen Beziehung wiederfinden werden. Weil wenn man sich mit dem Konzept auseinandersetzt, wie Beziehungen aufgebaut sind, die verschiedenen Tiefen einer Beziehung, dann zeigt das deutlich, dass diese dritte Phase vollkommen normal ist. Das ist diese Phase, in der man natürlich gefühlt wie im Krieg ist mit seinem Partner. weil ganz, ganz viele Dinge ans Licht kommen oder aus unserem Inneren herauskommen und auch beim Partner da sind. Das sind Wunden, die wollen geheilt werden. Das heißt, uns war klar, in erster Linie muss ich mich heilen, er muss sich heilen. Und was dann passiert, das steht in den Sternen, aber selbst dann wissen wir beide, wir haben alles getan, um uns als Menschen zu entwickeln. Das ist das Allerwichtigste in erster Linie. Und ich kann euch sagen, dass wenn man so eine Phase miteinander durchgemacht hat und dass wenn man dann realisiert, wer man wirklich ist, wenn man ganz, ganz viel von seinem Inneren losgelassen hat, dass man auch gar nicht mehr so empfänglich ist für Trigger oder für sonstige Dinge, die im Außen stattfinden, weil man sich kennt, also diese Selbsterkenntnis plötzlich hat. Und das war so die letzten 3-4 Jahre bei uns ganz, ganz, ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und deswegen habe ich mich auch dann irgendwann dazu entschlossen, auch über das Thema männlich-weibliche Energie öffentlich zu sprechen, weil ich weiß, ich habe darüber nie öffentlich Videos gemacht am Anfang, aber irgendwann hat es mich so getriggert, weil ich gesehen habe, wie viel Unsinn darüber verbreitet wird, dass ich so eine innere Wut hatte, weil ich gedacht habe, das sorgt nicht dafür, dass Menschen einfachere Beziehungen führen oder dass die Beziehungen schöner werden. Im Gegenteil, es sorgt dafür, dass Menschen gefühlt oder auch ganz viel von dem Content, der für Frauen gedacht ist, der sorgt einfach nur dafür, dass Frauen gefühlt wie weibliche Narzisstinnen durch die Welt gehen. Weil es ist nicht so, dass du einfach nur nehmen kannst und du setzt dich auf dein hohes Ross und erwartest, dass dir der Mensch neben dir die Welt zu Füßen legt, aber du bist in keinster Weise auch emotional involviert in eine Beziehung. Das wird dich nicht erfüllen. Das wird dich nicht erfüllen. Die Emotionen, die dazu gehören oder die Reife, die du entwickelst in einer Beziehung, das gehört genauso dazu. Genauso gehört es dazu, dass ich in einer Beziehung auch reflektieren muss, auch nach einem Streit reflektieren muss oder nach einem Konflikt reflektieren muss, was war mein Anteil daran? Ich kann nicht erwarten, dass mein Partner immer funktioniert und von mir kommt absolut 0,0%. Das ist nicht das Ebenbild einer Symbiose. Yin und Yang sind eins. Sie sind eins, weil sie eins sind. Und sie sind nicht, du machst aber alles für mich und ich setze mich auf das hohe Ross. Darum geht es nicht. Und ich sage das nicht mit einer Einstellung, dass ich sage, ein Mann sollte kein Provider sein oder ähnliches. Aber ich glaube, dass man auf einer ganz anderen Ebene in einer Beziehung da sein kann. Da sein als mit Herz und mit Verstand. Und das war natürlich so eine Entwicklung, die dann dazu getragen hat, dass ich das auch öffentlich kommuniziert habe. Und natürlich kamen damit irgendwann auch ganz viele Anfragen im Bereich Coaching oder auch Mentoring. Und ich glaube, dadurch habe ich auch erst so richtig meinen Weg gefunden, weil ich davor immer so ein bisschen hin und her gerissen war zwischen dem, eigentlich will ich einfach nur eine Frau sein. Es gab auch Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich auch einer Version von mir hinterhergetraut habe und gesagt habe, ich wünschte, ich hätte diese Erkenntnis früher gehabt. Vielleicht wäre ich auch glücklich gewesen mit einem Haus in einem Dorf mit ein paar Ziegen oder, weiß ich nicht, Schafe oder Hühner und einfach nur mit 4, 5 Kindern und hätte glücklich auf meiner Farm gelebt. Das war so eine Vision, die ich wirklich, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass ich unglücklicher wäre, wenn ich mich für einen anderen Weg entschieden hätte. Aber das ist die Realität, in der ich lebe. Aber vielleicht gibt es ein Paralleluniversum, in dem ich mit meinen 5 Ziegen auf einer Farm lebe und meinen 5 Kindern. Vielleicht gibt es das. Aber deswegen habe ich auch irgendwann für mich entschieden, dass ich auch vor allem den Podcast gar nicht mehr so sehr nur businesslastig machen möchte, weil für mich klar geworden bin, ich selber bin so viel mehr als das. Ich selber habe so viele Facetten in mir, denen ich aber nie Raum gegeben habe, dass ich das jetzt alles nachholen möchte, dass ich mir auch jetzt nach wie vor noch die Erlaubnis gebe, ganz viel von dem, was in meinem Kopf ist oder ganz viel von dem in meinem Herzen ist, auch einfach an die Oberfläche kommen zu lassen, das nicht unterdrücken möchte, weil ich glaube, ich muss aber ein Schema XY passen. Und das war so mein großer Konflikt, warum ich überhaupt mit der weiblichen Energie beschäftigt habe, weil das war das Thema meines Lebens, das war das Thema meiner Kindheit. Die Angst davor, die Frau zu werden, die ich nicht sein möchte. Also habe ich mir eine andere Frau gesucht, die ich sein wollte, aber ich wollte trotzdem in ein Schema passen. Das hat mich krank gemacht. Dann habe ich wieder einen neuen Weg gesucht. Und dann zu realisieren, wow, ich muss nicht in irgendein Schema passen. Ich muss einfach nur ich selbst sein und ich darf mir den Raum geben, mich selbst kennenzulernen, meine Facetten kennenzulernen oder vielleicht auch einen Weg zu gehen, den vielleicht keiner verstehen kann, der für mich aber total Sinn ergibt. Das ist etwas, wo ich so unglaublich stolz drauf bin und was auch die Werte sind, die ich meiner Tochter mit auf den Weg geben möchte. Und das ist das, was mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Oder warum ich diese beiden Themen, Business und weibliche Energie, miteinander verbunden habe. Genau das, mein Leben. Und ich hoffe, jetzt habt ihr vielleicht einen tieferen Einblick in mich. Ich habe natürlich jetzt vielleicht mal gerade 5% von meinem Leben erzählt. Es gibt auch ganz, ganz viele Erlebnisse oder Dinge, die ich nicht öffentlich teilen möchte oder wo ich glaube, sie müssen nicht an die Öffentlichkeit kommen. Da glaube ich einfach, dass auch von eurer Seite ganz viel Verständnis da sein wird oder da sein werden wird. Was rede ich eigentlich? Aber ich glaube, das reicht aus, um euch so einen Einblick zu geben, wieso mich diese Themen bewegen, wieso ich darüber spreche. Und ich freue mich sehr auf eure Nachrichten Ich lese auch jede Nachricht, die ihr mir schickt. Also manchmal antworte ich wirklich nicht, weil ich einfach nicht die Energie habe am Abend. Aber ich lese jede Nachricht und ich lese auch eure langen Texte. Also entschuldigt euch bitte nicht, wenn ihr mir lange Texte schickt oder sagt, dass ihr ganz viele Parallelen findet zu meinem Leben. Das ist der Sinn dieses Podcasts. Ich mache diesen Podcast nicht für mich. Ich mache diesen Podcast für die vielleicht 18-jährige Sheras oder die 20-jährige Sheras, die genau den gleichen Prozess gerade erlebt und vielleicht dankbar ist, dass sie jemanden findet, der diesen Weg schon gegangen ist. Und deswegen entschuldigt euch nicht, wenn ihr mir lange Nachrichten schickt. Ich schaue sie mir alle an. Sprachnachrichten spielen manchmal auf Instagram nicht ab, aber Texte lese ich mir wirklich immer durch. Und deswegen bin ich euch sehr dankbar, dass ihr mich auf dem Weg begleitet und vielleicht auch weiterhin begleiten werdet. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis dann, meine Lieben.